Hallo, ich bin der Lukas, Leadgitarrist von KaiFek.
Hallo zusammen, ich bin der Adrian, der Rhythmusgitarrist von KaiFek und wir befinden uns jetzt hier gerade im Laufi-Tonstudio vom Utopia Pfaffenhofen und nehmen diesen Puffcast auf, um gemeinsam über unsere Band zu sprechen und über die Sachen, die da gerade so passieren.
Willkommen bei Puffcast Nummer 13.
Lukas.
Adrian.
Ich habe gehört, dieses Jahr ist bei KaiFek eine Menge los und es passieren einige wunderbare Dinge.
Das ist korrekt. Wir haben ja schon für die Leute, die uns verfolgen, 3 Songs veröffentlicht als Vorab-Singles. Nämlich als erstes Der Wald, Geist und Schritte in die Stille. Und dahinter steckt natürlich ein größeres Konzept. Wir werden nämlich den legendären Mordfall von Hinter KaiFek vertonen.
Jetzt hast du ja schon vorweggenommen, die Leute wüssten, wer wir sind. Aber KaiFek, also ich würde mir natürlich wünschen, dass KaiFek mittlerweile im Pfaffenhofen schon sehr bekannt ist. Das ist nur nicht anzunehmen. Wir sind eine Metalband, seit 2016 aktiv und wie der Lukas eben gerade gesagt hat, steht unser 2. Album mittlerweile schon in den Startlöchern. Uns gibt es jetzt mittlerweile schon seit 9 Jahren. Na klar, in der Mitte war Corona, was ja für alle Bands so ein bisschen eine Schnittstelle in der Karriere war. Aber inzwischen haben wir fast 30 Auftritte gespielt, sind auch regional wie überregional aktiv. Unser erstes Album Rebirth kam 2021 raus. Genau.
Genau. Wir haben auch beim SPH Music Masters, dem europaweit größten Bandcontest in Deutschlandfinale in Köln, den 2. Platz belegt. Und vielleicht für die lokal Interessierteren, wir waren auch 2019, also auch jetzt vor 7 Jahren schon, Sieger der Herzen hier auf dem Seitensprung-Festival. Deswegen, falls jemand schon mal was von uns gehört hat, dann vielleicht auch daher.
Genau, das war jetzt ein, wenn auch nicht ganz stringenter Querschnitt über unsere bisherige Karriere mit dem SPH eben als den größten Erfolg, würde ich auch mal sagen, an der Stelle. Und wir gehen jetzt in eine ganz neue Phase rein. Am 31. März kommt das 2. Album von uns raus, was sich unserer Meinung nach schon von einigen Alben anderer Bands unterscheidet. Und in dem Rahmen möchten wir jetzt hier gleich am Anfang darauf hinweisen, dass es am 11. April im Atlantis Pfaffenhofen ein Release-Konzert von diesem Album geben wird, zusammen mit unseren Freunden von Prior the End und Silent Misery, also auch lokal bekannten Metal-Bands, mit denen wir zusammen einen sehr coolen Abend verbringen würden. Vor allem, wenn auch ihr dabei seid. Also merkt euch den 11. April gerne schon mal vor.
Ja, das Album ist jetzt sehr lange schon in der Mache, also eigentlich seit unser erstes Album Rebirth rausgekommen ist, 2021, eigentlich auch schon davor, arbeiten wir wirklich an diesem Album. Und das ist uns auch gleich wichtig, das am Anfang zu klären, dass wir hier keinen Sensationsjournalismus betreiben wollen. Viele Bands wollen eben auch dann Profit schlagen von irgendwelchen Storylines und Schlagzeilen. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben einfach wirklich ein genuines Interesse an dem Fall. Und uns ist auch wichtig, dass die Geschichte respektvoll dargestellt wird und nicht einfach nur auf die Opfer draufgedrischt wird dazu.
Aber welche Geschichte denn?
Die Geschichte von Hinter KaiFek.
Das haben wir noch gar nicht erzählt, glaube ich. Genau, also bei uns in der Gegend ist ja der Fall durchaus bekannt und diejenigen, die den Fall kennen, den fällt diese Verbindung zu unserem Bandnamen natürlich auch schnell auf. Also KaiFek heißt die Band. Hinter KaiFek hieß der Hof, auf dem dieser Mordfall geschehen ist, 1922. Das heißt, wir sind eigentlich schon lange mit diesem Fall verbunden, vor allem halt eben durch unseren Namen, hatten aber jetzt das musikalisch noch nicht sonderlich betont. Also der Name war am Anfang vor allem wirklich ästhetischer Natur. Der war von Anfang an auch relativ schnell fest in unserer Bandgeschichte. Also vor allem deswegen, weil ich den Namen einfach cool finde. Er fängt mit K an, endet mit K, hat ein großes F in der Mitte und er gibt einfach ein schönes Bild, aber er klingt natürlich auch hart und metallic, sag ich mal, in Anführungszeichen. Und der Mordfall war für mich persönlich, also ich habe die Band 2016 eben schon mit unserem Sänger, gegründet kann man das noch nicht sagen. Eigentlich war die Gründung dann, als wir komplett waren, mit unserem damaligen Bassisten auch noch und dann auch mit dem Lukas, der hier war. Aber der Fall war eben schon seit Anfang an einfach irgendwie präsent bei uns in der Geschichte. Meine Oma hat mir den Fall schon als Kind immer wieder erzählt und auch mit Schauern dabei. Ich persönlich war auch schon bevor es die Band gab, öfter dort, also an dem Ort, wo das passiert ist, in der Nähe von Waidhofen, in unserem Nachbarlandkreis. Und ja, wir hatten auch als Band deswegen natürlich schon, seitdem es uns gibt, die Idee, auch das mal irgendwie vertonen zu können. Wie kam es denn dazu, Lukas?
Genau, also wir hatten eigentlich, seit ich in der Band bin, immer schon so nebenbei laufen diese Idee, ja, lass uns mal einen Konzeptsong machen über diese Hinterkaifeck-Geschichte, so ein 20-Minuten-Epos, der diese Geschichte einfach komplett mehr aufrollt. Dann haben wir einfach, wie es jede normale Band macht, glaube ich, am Anfang einfach mal drauf losgeschrieben und Songs geschrieben und wir hatten einfach sehr viele Einzelsongs, was dann auch in unserem Debütalbum Rebirth geendet ist. Und dieses Nebenprojekt, sagen wir mal, Hinterkaifeck, dieser eine Song, ist irgendwie ein bisschen stagniert. Und deswegen haben wir uns dann, nachdem das erste Album rausgekommen ist, überlegt, wie können wir dieses Konzept möglichst gut darstellen. Und da haben wir halt eben gesagt, wir wollen eigentlich nicht die Geschichte einfach nur nacherzählen. Wir wollen nicht sagen, da war Story Teil 1, Story Teil 2, Story Teil 3 aus, sondern wir haben uns dann auf ein Konzept geeinigt, das wir als Assoziationen bezeichnet haben, dass wir einfach aus diesem gesamten, sagen wir mal, Kosmos Hinterkaifeck einzelne Aspekte der Geschichte rauspickt und die einzeln vertont, also sowohl musikalisch stimmig dann zu dem einzelnen Punkt, als auch dann textlich. Wie gesagt, da kann der Adrian auch gleich noch mehr dazu sagen, hat einfach einzelne Episoden, die auf das Ziel dann zusteuern.
Das klingt jetzt noch sehr abstrakt. Ich glaube, man kann das vielleicht eher, oder wir können uns den Songwriting-Prozess im Rückblick vielleicht so nochmal vor Augen führen, im Kontrast dazu, wie wir die Songs unseres ersten Albums geschrieben haben. Das ist, denke ich, so, wie die meisten Bands am Anfang machen, uns genremäßig ausprobieren. Also man setzt sich hin, alleine oder zusammen, klimpert auf seinem Instrument rum und hat dann aber schon das Produkt eines fertigen Songs irgendwie vor Augen. Und so ist unser Album Rebirth entstanden. Da sind die einzelnen Songs auch durchaus eben unterschiedlich, wie halt quasi dieser einzelne Song von Anfang an angelegt war. Deswegen, ja, auf unserem ersten Album waren Death-Metal-Einflüsse dabei, waren Core-Einflüsse dabei, waren Progressive-Metal-Einflüsse dabei, weil auch eine Band in ihren Anfangszeiten auch einfach diese Art von Evolution braucht, sich in bestimmte Bereiche auszuprobieren. Und das war ganz anders, als es jetzt bei dem neuen Album der Fall war. Das ist eben, wie der Lukas gerade schon erzählt hat. Also wir hatten nie einen einzelnen Song, auf den wir hingearbeitet haben, die wir dann hintereinander gereiht hätten. Sondern wir hatten von Anfang an die Vorstellung, wir versuchen, diesen Fall, wie jeder von uns ihn individuell wahrnimmt, auf irgendeine bestimmte Art und Weise zu vertonen. Mehr auch noch nicht. Also wir haben nicht gesagt, wie viele Songs das Ganze haben soll. Wir hatten ja auch am Anfang eher gedacht, das wird eine EP vielleicht nur oder ganz am Anfang ein Megasong quasi. Und das war eine künstlerische, spannende Entdeckungsreise, würde ich sagen, weil jeder von uns dann hingegangen ist, vor allem Lukas und Andi, muss man natürlich dazu sagen, die in ihren, oder ja, erzähl du gleich weiter.
Ja, es war halt einfach ein Song mal, sagen wir mal, deutlich anstrengender Songwriting-Prozess, einfach der künstlerische Prozess, weil davor haben wir ja, wie du gesagt hast, einfach das geschrieben, was uns Bock gemacht hat und ohne Rücksicht auf Verluste oder auf ein Konzept dahinter. Und das kam jetzt bei diesem Album deutlich häufiger einfach vor, dass wir Riffs geschrieben haben und haben die längere Zeit behalten und gesagt, irgendwann haben wir gesagt, das passt einfach von der Stimmung nicht ganz rein, dass man diese Gesamtstimmung, die das Album als Gesamtkunstwerk evozieren möchte, dass die einfach griffig griffig eingefangen wird. Und um das Ganze vielleicht mal auch synästhetisch zu sehen, also es gibt ja viele Menschen, die Lieder oder Musik auch als Farben oder als andere Dinge wahrnehmen. Es soll einfach eine einheitliche Farbe, ein künstlerisches Gesamtding sein. Und da gab es dann eben auch einfach Riffs, die da nicht reingepasst haben. Und deswegen war es halt wirklich schwierig, da dann wirklich sich da songwriterisch so zu zügeln, beziehungsweise andersrum hat es natürlich auch eine kreative Anregung gegeben, zu sagen, man hat die Möglichkeit, da eben auch dann mit Stilmitteln zu arbeiten.
Also ein starrer Rahmen, der innerhalb seiner Grenzen jedoch viel bietet auch.
Genau. Und auch dieses Gesamtkonzept des Konzeptalbums an sich, was ja in der heutigen Zeit eigentlich auch wirklich, sagen wir mal, immer mehr an Bedeutung verliert, weil das Musikbusiness funktioniert irgendwie anders.
Genau, also mal sollten wir vielleicht nochmal kurz erklären, was eigentlich ein Konzeptalbum genau ist, weil das eben leider nicht mehr so oft der Fall ist. Früher gab es das durchaus öfter, gibt es ja auch viele Beispiele, Pink Floyd zum Beispiel, das Doppelalbum The Wall kann man als Konzeptalbum bezeichnen und auch sonst in anderen Genres gibt es da eine Menge. Ein Konzeptalbum ist im Prinzip sowas wie, man ganz früher in der klassischen Musik vielleicht eine Symphonie oder was bezeichnen könnte. Also theoretisch ein Musikstück, was auch über 40, 50, 60 oder noch mehr Minuten sich erstreckt, was allerdings, also was schon auch untergliedert ist in einzelnen Akten, das ist bei uns auch der Fall, wo es jetzt irgendwie in der klassischen Musik eine Symphonie gibt, es das Adagio oder ja, keine Ahnung, kenne ich mich jetzt auch nicht gut genug aus. Und dass es aber doch verbindende Sachen gibt. Also dass es jetzt nicht auch natürlich ein Song geht, der jetzt irgendwie, wo der eine Chorus dann irgendwie 100 Mal kommt im Verlaufe der ganzen Stunde, wie jetzt in unserem Fall das Album dauert oder 53 Minuten dauert unser Album, sondern es gibt schon Evolutionen, die sich auch durchaus in verschiedene Bereiche erstrecken, die aber schon einem roten Faden folgen. So, jetzt haben wir ganz, ganz komplex und schwierig eigentlich erklärt, was ein Konzeptalbum ist.
Ich glaube, die meisten Hörer sind jetzt schon ausgestiegen.
Ich fürchte.
Keine Sorge, jetzt dann hoffentlich besser.
Nee, also genau, also das ist ein Konzeptalbum. Also ein Album auf auf Spiellänge von 53 Minuten jetzt in unserem Fall. Genau, und ja, wie der Lukas schon erzählt hat, das ist was, das machen viele Künstler heutzutage nicht mehr und leider auch unter dem Aspekt der Kommerzialisierung. Nun ist es ja nicht neu, dass Musik für kommerzielle Interessen halt hergenommen wird, also Kulturindustrie als Stichwort. Und auch viele junge Bands schreckt es dann ab, weil klar, wenn man mit Musik anfängt, jeder träumt irgendwie groß von den großen Bühnen, von Erfolg. Und auch an Bands wird das herangetragen. Wie oft habe ich das schon gehört? Ja, ich kann dann irgendwann mal sagen, ich kannte euch schon, bevor ihr bekannt wart. Und das ist auch was, was Musiker schon stark unter Druck setzen kann und auch bestimmte, ja, Hoffnungen evozieren könnte, unter denen man dann vielleicht auch sich misst und sich vergleicht und auch sein Produkt dann bewertet. Und ich bin sehr froh, dass es bei KaiFac nicht der Fall ist. Also wir fünf sind abgesehen davon, dass wir super Freunde sind, auch was der Bezug zur Band angeht, immer so, dass wir alles gemeinschaftlich aushandeln, alles gemeinschaftlich diskutieren, gemeinsam Kunst erzeugen, was eigentlich wirklich das Beste, warum ich sage, das ist das beste Hobby, was man sich vorstellen kann, und nie diesen enormen Druck hatten, dass jetzt das irgendwie groß wird, dass wir bekannt werden und so weiter. Und deswegen waren wir auch frei, in dem Moment ein Konzeptalbum zu schreiben. Warum ist ein Konzeptalbum heutzutage seltener geworden? Das liegt halt daran, dass man auch wirklich einzelne Songs kürzer fassen muss, um den Ansprüchen seines Publikums gerecht zu werden. Also ich bin ja ich sehe die gegenwärtigen Entwicklungen, was Social Media angeht, durchaus auch eben mit Sorge oder bedenklich. Ich glaube, die Menschen verlieren tatsächlich ein bisschen ihre Fähigkeit, sich länger auf etwas zu konzentrieren. Die Songs werden insgesamt kürzer. Zum Beispiel der Chorus soll möglichst schon in den ersten 10 Sekunden oder was kommen, dass es für TikTok gut ist, dass die Aufmerksamkeit da ist. Und das zerstört, finde ich, Kunst in einer gewissen Art und Weise. Und uns ist es unserer Meinung gelungen, uns darüber hinwegzubegeben.
Genau, deswegen war das auch ein ganz bewusstes, eine bewusste Entscheidung dafür, eben daraus ein Konzeptalbum zu machen, weil einfach ein Konzeptalbum, ein Werk, wo man, ja, wie gesagt, fast eine Stunde über das gleiche Thema, beziehungsweise über ein Thema in seinen ganz, ganz vielen Facetten berichten kann, ja schon fast, dass da einfach eine viel deutlich größere emotionale und auch songwriterische Tiefe möglich ist. Wie gesagt, wir haben innerhalb der Songs Referenzen, wir haben unter den Songs, also sowohl innerhalb eines Songs als auch ein Song mit dem anderen Anspielungen aufeinander, musikalisch gesehen, textlich gesehen. Und ja, das ist eben unser Anspruch, so wie es Adrian schon angedeutet hat, wir wollen jetzt kein Produkt auf den Markt werfen, sondern wir wollen wirklich Kunst produzieren. Und das ist auch für uns sehr wichtig. Und es ist natürlich dann schön, wenn es möglichst viele Leute hören. Aber uns geht es da eher auch um unseren persönlichen Anspruch.
Bisher haben wir halt gemerkt auch, dass das beste Gefühl als Band ist, irgendwie zusammen ein Produkt eben geschaffen zu haben. Und das natürlich auch live zu produzieren. Das ist vielleicht schon eine Sache, wo wir sagen könnten, da haben wir durchaus, oder das haben wir als wichtig erachtet, dass die Songs auch live tauglich sind, weil das einfach das Größte ist, auf der Bühne zu stehen und sein eigenes Produkt, was man in seinem Zimmer fabriziert hat, dann auf einmal vor 50, 100 oder vielleicht auch nur vor 10 Leuten zu präsentieren. Und das war vielleicht auch noch durchaus dabei. Bevor,
ja? Das ist auch was, das kann man eigentlich nie überbetonen. Das ist alles, was da drauf ist, ist handmade von uns fünf. Also wir haben das alles daheim aufgenommen. Unser Schlagzeuger hat daheim ein eigenes Heimstudio, wo alles gereamt wird, alles Drums aufgenommen, alles gemixt, gemastert, alles selber. Also das ist schon sehr viel Aufwand. Das hat sich jetzt natürlich auch dann über die letzten 5 Jahre gezogen. Aber ja.
Nicht alle individuell auch so Leidenschaft für dieses Projekt, jetzt nicht nur Kaifek, sondern auch jetzt hinter Kaifek gehabt, wäre das nicht, also das neue Album, wäre das nicht so funktioniert. Also hätte das nicht so gut funktioniert. Wir haben uns auch schon selber bisschen Grenzen damit gesetzt und auch einen enormen Entwicklungsprozess durchlaufen als Band, sodass wir jetzt eben umso stolzer sind, dieses Produkt präsentieren zu können. So, wollen wir jetzt mal konkret in die Geschichte eingehen, um was es eigentlich genau geht. Für die, die es nicht wissen, die vielleicht nicht aus der Region kommen oder einfach davon noch nie gehört haben, der Mordfall hinter Kaifek.
Ja, also im Mordfall hinter Kaifek, das war 1922.
Also vor 104 Jahren.
Vor 104 Jahren mittlerweile. Sind auf einem Einödhof, eben hier in der Nähe, wie Adrian am Anfang schon erzählt hat, in der Nähe von Weidhofen, in Gröbern, 6 Menschen ermordet worden.
An der Stelle sollten wir vielleicht auch noch die Trigger-Warning setzen, dass wir tatsächlich einen Mordfall, in dessen Vorfeld auch andere schlimme Dinge passiert sind, vertont haben für Zuschauer, Zuhörer besser gesagt, die das vielleicht nicht hören möchten, sei das an der Stelle gesagt. Mach gern weiter.
Okay, genau. Also es sind im Vorfeld zu diesem Mordfall sind schon sehr viele seltsame Dinge passiert.
Bleib nochmal beim Mordfall vielleicht.
Ach so, ja. Ja, es sind 6 Menschen umgebracht worden, eine gesamte Familie, 2 Großeltern, dann eine Witwe, deren Mann im Krieg gefallen ist, im Ersten Weltkrieg, dann die 2 Kinder und noch die Dienstmagd, die genau an dem Tag, an dem dann die Morde passiert sind, an dem Tag erst angefangen hat auf dem Hof. Und es ist bis heute nicht geklärt. Also es gibt zig, ich will mich fast sagen, hunderte Theorien, wer das alles gewesen sein könnte. Und es ist einfach bis heute aufgeklärt. Und ob der Beweislage und der Vielzahl an unterschiedlichen Spekulationen, die es gibt, wird es das vermutlich auch nie. Und das ist auch ein großer Teil, wo diese Faszination herkommt für diesen Fall. Regional und auch, wie wir mittlerweile auch schon Feedback bekommen haben von Hörern, auch deutlich über die Region hinaus.
Genau, also es handelt sich um einen Einödhof, sprich um einen Bauernhof, der relativ abgelegen von einem Dorf stand. Auf einem Feld, umgeben von Wald. ziemlich genau vor 104 Jahren, also am 31. März kommt das Album raus, in der Nacht vom 31. März auf dem 1. April 1922 geschah dieser Mordfall. Wir befinden uns also in einer kühlen Umgebung. Es lag auch noch letzter Schnee. Der kommt auch nochmal bei dem Aspekt mysteriöse Vorfälle vor. Und in einer Nacht sind 6 Menschen ermordet worden. Der Fall ist erst dadurch aufgeflogen, dass einer der Bewohner des benachbarten Dorfs Gröbern, das gibt es auch heute noch, und auch die Angehörigen der Familie gibt es heute noch, das ist vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig zu erwähnen, wir wollten und werden uns zu keinem Zeitpunkt auch auf dem Album nicht dazu äußern, welche Theorie Sinn macht oder wer der mutmaßliche Täter sein zu können. Das ist im Anbetracht der Tat unseriös, weil es einfach nicht genug Beweise gibt und auch den Hinterbliebenen von eventuell Beschuldigten nicht gerechtfertigt.
Was auch ins Gesamtkonzept reinpasst, weil wir sehr viel mit Stimmungen arbeiten und mit abstrakten Situationen.
Mit dem Unabschließbaren auch.
Genau, einfach mit diesem, ich sage das mal, romantischen im Sinne der Epoche. Da wäre allzu große Konkretisierung wäre da auch kontraproduktiv gewesen für die Stimmung.
Genau, also wir bleiben fragmentarisch. Aber nur nochmal, um die Fakten doch noch auf den Tisch zu bringen, die wir natürlich alle kennen, die auch beim Texteschreiben ganz besonders relevant war, wie auch beim Album oder warum wir eigentlich Faszination für diesen Fall haben. Er ist, wie gesagt, deswegen aufgeflogen, weil der Lorenz Schlittenbauer aus dem benachbarten Dorf Gröbern in den Hof gekommen ist, weil er sich gefragt hat, wo sind die Menschen, und fand da eben die 6 Leichen in einem oder 4 dieser 6 Leichen in einem Strohhaufen und die Magd in ihrer Mägdekammer und schließlich sogar das jüngste der Opfer, ein 2-jähriges Kind in seiner Wiege, erschlagen. Woraufhin er die Polizei rufte, natürlich, die auch recht spät erst kam. Und die hat dann natürlich die Staatsanwaltschaft eingesetzt und da gingen dann die Ermittlungen los. Und auch diese Ermittlungen, das ist in diesem Kriminal, ja.
Man muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo dann die Polizei eingetroffen ist, waren da schon Dutzende Schaulustige aus dem Nachbardorf und aus der Umgebung, die davon erfahren haben und haben den Tatort kontaminiert mit sämtlichen Spuren. Und natürlich war auch die Polizeiarbeit damals noch nicht so technisch, wie sie heutzutage wäre. Also die Spurenaufnahme ist auch sehr, sagen wir mal, rudimentär gewesen.
Sie hat auch kein Glück gehabt und keine glückliche Hand gehabt. So hat es der Autor des Kriminalromans Peter Leuschner, der eben sich mit dem Fall beschäftigt, relativ auf den Punkt gebracht, diese ganze Sache. So, es gab im Nachgang viele Verdächtige. Wer könnte das möglicherweise getan haben? Eine solche Tat, die ja auch wirklich an Menschlichkeit zweifeln lässt, also weil sie wirklich so grausam in der Art und Weise passiert ist, also allen Opfern wurde mit einem landwirtschaftlichen Werkzeug, einer Reuthaue, die Köpfe eingeschlagen. Auch nicht ausgenommen eben die Kinder, die dort anwesend waren. Es wurde nie aufgeklärt. Es wurde offiziell als Raubmord deklariert, was allerdings keinen Sinn macht, weil noch Geld vor Ort gefunden wurde. Und ja, zahlreiche Mythen sind stattgefunden im Rahmen dieses Falls, also davor wie danach. Ich fange vielleicht mal mit den Sachen danach an, weil die den Songwriting-Prozess jetzt noch nicht so geprägt haben und dann können wir über das Vorfeld nochmal kurz sprechen. Also den Opfern wurde, wie damals üblich, tatsächlich die Köpfe entfernt zur Obduktion. Diese Köpfe sind verschwunden. Die wurden nach Nürnberg gebracht, zu einer, ja, Hellseherin, könnte man sagen. Also wirklich zu einer Wahrsagerin.
Zu einem Medium.
Da wurde okkultisch gearbeitet von der Polizei damals. Und dann sind die Köpfe tatsächlich auch verschwunden. Die Opfer wurden ohne ihre Köpfe beerdigt. Dann, also widersprüchliche Aussagen von Zeugen. Dann hat sich das Dorf Gröbern nicht so ganz dazu äußern wollen oder ja, sich gegenseitig verdächtigt. Und das hat die Gesellschaft, glaube ich, auch da ziemlich zerstört.
Ja, und dann letztendlich die Akten, die dann der Polizei vorgelegen sind, sind dann im Zweiten Weltkrieg zerbombt worden. Also das Lager, wo die gelegen sind, das wurde in die Luft gesprengt, die Akten sind verloren. Es gibt nur noch sehr wenige Aufzeichnungen darüber. Und deswegen, wie gesagt, ist einfach die Summe von allem, sorgt dafür, dass da sehr viel Mysterium außenrum ist und sehr viel einfach Ungereimtheiten, die diese Faszination nicht nur bei uns, sondern bei sehr vielen Menschen hervorruft.
Genau, also in den Vernehmungen haben sich dann auch eben Sachen herausgestellt, die vor der Mordnacht passiert sind. Zum Beispiel berichtete Klassenkameraden von der Silly, also von der zweitjüngsten, von dem zweitjüngsten Opfer, dass die Mutter am Tag der Mordnacht abgehauen ist. Der Pfarrer hat ein paar Tage vorher im Beichtstuhl eine große Menge Geld gefunden und es schnell nach Hinterkaifeck zugeordnet. Dann wurden Spuren im Schnee, die zum Hof führen, jedoch nicht wieder zurückentdeckt von den Anwesenden selbst. Genauso wie eine Zeitung im Waldstück daneben, die in der Gegend eigentlich nicht bekannt war. Und die Bewohner, oder ja, es fällt schwierig, da anzufangen, weil wirklich diese Vorstellung, dass die Leute, die dort an dem Hof gelebt haben, wirklich gewusst haben, hier passiert was gerade. Sie haben zum Beispiel auch Schritte auf dem Dachboden gehört im Vorfeld. Also das weiß man, weil sie das dann im Dorf erzählt haben oder in der Kirche erzählt haben oder die Zilli eben das in der Schule erzählt hat. Deswegen ja, also auch außenrum sind viele Sachen passiert und jetzt wäre es vielleicht noch wichtig, darüber zu erzählen, was in der Familie vorher passiert ist.
Ja, also in der Familie, die Familie wird generell beschrieben als eine sehr spezielle Familie, also sehr zurückgezogen, auch geizig, auch ein bisschen, also in Bayern würde man sagen, Grantelhuber einfach. Also
der Vater
zumindest, der Vater Andreas. Ist ein Grantelhuber. Auch die Tochter, die Viktoria, soll, sagen wir mal, recht speziell gewesen sein, eben auch immer den Nutzen zu ziehen aus den sozialen Beziehungen, die sie gehabt hat. Und zwischen den beiden gab es auch schon seit längerer Zeit, seit Viktoria 16 Jahre alt war, ein inzestuöses Verhältnis. Der Vater, also der Andreas, der alte Gruber, der saß auch deswegen schon ein Jahr im Zuchthaus und auch Viktoria war schon verurteilt. Und man munkelt auch, dass der Josef, das jüngste Kind, das jüngste Opfer, ein Produkt dieser inzestuösen Beziehung ist.
Genau, man muss auch dazu sagen, einer gewaltvollen inzestuösen Beziehung, die ist bestimmt nicht einvernehmlich entstanden, genau. Diese Mutmaßung kommt daher, da der Viktoria nämlich eigentlich der Mann gefehlt hat. Der ist im Ersten Weltkrieg offiziell gefallen, bereits in den ersten Kriegswochen schon in Frankreich. Das heißt, das jüngste Kind kann nicht von ihm gewesen sein. Das war ja, er ist ja 5 Jahre vorher schon gefallen und das jüngste Kind war eben nur 2. Gibt eben auch zum Anlass für einige Spekulationen, hat er den Krieg vielleicht doch überlebt, kam der zurück? Eine sehr bekannte Theorie davon.
Genau. Ja.
Dann ein letzter Punkt, bevor wir noch zu der Musik selber kommen, als Überleitung vielleicht, doch, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, wie heißt unser neues Album? Unser neues Album heißt Zeit im Sterben. Zeit im Sterben heißt es, das war auch lange eine Diskussion, warum nennen wir es nicht Hinterkaifeck selbst? Weil das uns eben auch ein Stück weit zu konkret war und die Zeit, in der das stattgefunden hat, auch so faszinierend. Ich meine, ich bin angehender Geschichtslehrer, ich interessiere mich sehr für Geschichte und auch die war wirklich besonders faszinierend und ja auch irgendwie, ich bin immer ein Feind von Geschichtsvergleichen, aber viele fühlen sich irgendwie sehr mit der Zeit der Weimarer Republik verbunden, politisch jetzt einfach, worauf ich jetzt an der Stelle jedoch nicht eingehen möchte. Jedenfalls war es eine Zeit 1922 der Umbrüche und aber auch der Krisen. Also der Erste Weltkrieg ist erst 4 Jahre aus. Im Land herrschte eine große Armut, die Hyperinflation war erst ein Jahr später, im Krisenjahr 1923, aber bereits 1922 zeichnete sich viel ab, was später noch folgen sollte. Bayern war geplagt von Fememorden. Fememorden, für die das nicht wissen, sind rechtsradikale, politisch motivierte Morde an politischen Feinden eben. Und auch die Kriminalpolizei, die im Rahmen von Hinterkaifeck ermittelte, war zu dem Zeitpunkt bereits mit Fememorden voll beschäftigt. Das heißt, das ist auch vielleicht dahingehend ein bisschen untergegangen. Und in dieser Zeit, wo gerade in München natürlich auch viel Trubel war, viel Gewalt herrschte, viel Agitation, nicht weit davon, in diesem Bauernhof, sah die Welt eigentlich noch ganz anders aus. Also wir befinden uns hier noch in einem landwirtschaftlichen Betrieb, der allerdings durchaus Wohlstand hatte. Also es war jetzt kein armer Bauernhof und es waren auch schon viele Maschinen vorhanden, aber es waren dennoch relativ einfache Verhältnisse. Also dieser Kontrast war für uns auch schon mal ein sehr interessanter Fakt.
Genau, denn das deswegen eben auch der Titel Zeit im Sterben, weil eben nicht nur, weil dieser Mordfall exemplarisch steht für eine Zeit im Umbruch, also die Zeit selbst, die vorherige Zeit stirbt und gibt dann den Weg frei für eine neue Zeit.
Bis dahin muss schon mal viel geschehen, also sie ist ja im Prozess noch sterbend und der Prozess kann lange sein.
Genau. Und jetzt können wir dann vielleicht anfangen, auch den Ablauf des Albums so ein bisschen durchzugehen, wie wir das uns gedacht haben. Also das ist so ein bisschen dann, hat sich einfach ergeben inhaltlich. Das Album ist in 4 Akte gegliedert. Losgehen tut's mit dem ersten. Das ist eine, ja, ich will es fast sagen, eine klassische Exposition. Man wird erst mit dem Intro ein bisschen in die Zeit geführt, zu dieser Grammophon-Effekt, einfach diese alte Technik. Und Zeit im Sterben als Lied ist, ja, wie gesagt, eine klassische Exposition. Die Leute werden vorgestellt, die Zeit wird vorgestellt, die Situation wird vorgestellt und dann geht es weiter eben, dass diese Bedrohung dargestellt wird, sowohl vom Wald als auch dann von den Mitmenschen in den folgenden 2 Liedern. Genau, das ist dieser erste Akt, so dieser Stimmungsaufbau einfach für die kommenden 3 Akte.
Genau, also jeder dieser 3 Akte besteht aus 1 bis 3 Liedern und die Akte werden getrennt von Fragmenten. Fragmente ist eine Sache, die hatten wir ja schon auf unserem letzten Album, sind im Prinzip die Riffs, die für Metal uns zu ruhig waren. Also die sind vor allem viel mit Akustikgitarre. Generell, da könnt ihr euch auf was gefasst machen, wenn ihr zu unserem Konzert kommt, weil unser Multitalent Andi auch wahnsinnig tolle Akustikgitarrenparts eingebaut hat. Und das ist eben bei diesen Fragmenten, die sind quasi die Schnittstellen oder Übergänge auch zwischen den Akten. Die sind halt auch aus sehr, also es ist immer in der gleichen Tonart, es sind mehr oder weniger die gleichen Akkorde, die dann aufbauend, träumerisch halt auch irgendwie wirken und eben unvollständige Songs sind. Deswegen Fragmente, der Lukas hat schon gesagt, im romantischen Sinne, ein Merkmal der Romantik, eben auch das Unabgeschlossene aushalten zu können und darin eben auch Sachen hinein projizieren können. Weil auch da haben wir ja gesagt, wie können wir diesen Vorfällen eigentlich gerecht werden? Und das geht nicht, indem wir einfach sagen, ja, hier war der Hof, das ist da passiert, da hat der Mörder zugeschlagen und danach war das und das. Also das kann man nicht so narrativ erzählen, also könnte man schon machen, oder wird ja auch durchaus in Filmen zum Beispiel gemacht. Aber wir haben es eben gesagt, wir wollen es auf diese mystische Art und Weise machen. Das war jetzt für mich auch als Texteschreiber der Band durchaus mal eine ganz neue Herausforderung, also erstmal auf Deutsch zu schreiben. Das alte Album war auf Englisch. Ich habe mich allerdings schnell damit angefreundet, weil ich dann einen sehr persönlichen Zugang einfach noch dazu habe. Und dann aber die Brücke zu finden aus Inhalt, den wir rüberbringen wollen, Wortwahl, Klangfarbe. Also ich bin jemand, ich denke wirklich über jede Silbe relativ lang nach, passt die von der Stimmung her des Songs, entsteht ein Binnenreim, ist das Wort vielleicht irgendwie aus der Zeit gefallen, würde man das nicht so sagen, aber es darf auch nicht irgendwie zu cringe klingen. Also wir haben jetzt nicht als Erzähler, der in der Zeit war, irgendwie auf Bayerisch oder so geschrieben, das natürlich auch nicht. Aber auch Perspektive. Also erzählen wir die Geschichte aus Sicht einer neutralen Instanz, die das jetzt von außen wahrnimmt, oder aus der Sicht eines der Opfer, aus der Sicht des Täters? Das waren alles Fragen, die man sich da im Vorfeld stellen könnte. Und wir haben auch da versucht, uns davon loszulösen, von einer klaren Antwort auf diese Frage. Also wir haben Elemente, die würden jetzt eher diesem diegetischen Erzähler entsprechen. Ihr merkt vielleicht auch schon.
Da kommt der Deutschlehrer durch.
Da kommt der Deutschlehrer durch. oder eben, ob wir außerdiegetisch bleiben, also ob der Erzähler nicht Teil der Handlung ist. Und das war eben eine ganz besondere Herausforderung. Jetzt im ersten Akt, wie der Lukas schon erzählt hat, ging es eben relativ spezifisch zu, vor allem im ersten Song. Da werden die Figuren auch eingeführt. Der zweite, der Wald, der ja auch schon draußen ist, das war unsere erste Single, bleibt mysteriöser. Da haben wir vielleicht versucht, die Perspektive von der Victoria einzunehmen, die ihre Tochter davor warnt, in den Wald zu gehen. Dann entwickelt sich aber der Song und man ist doch auf einmal in den Wald drin und merkt, der Wald macht was mit einem, weil Wald ist natürlich schon immer ein dunkler Ort der Gefahr auch gewesen. Und hinter Kaifek war eben von drei Seiten mit Wald umgeben und auch von dem Wald geht ein bestimmtes Bedrohungsgefühl aus, wenn man dann auch da vor Ort war.
Was auch eine Theorie ist, die man natürlich nie verifizieren kann, dass der oder die späteren Mörder auch aus dem Wald in den Hof gekommen sind. Also einerseits dieses, man geht nicht in den Wald hier hinein, weil da ist die Bedrohung, aber der Wald kommt dann zu einem in den Hof.
Genau. Also das ist der erste Akt. Dann kommt das erste Fragment. Das ist eine Vertonung sogar von einem sehr bekannten romantischen Lyriker, Josef von Eichendorff, wo wir das Gedicht Zwielicht vertont haben. Dann geht es in den zweiten Akt rein. Und der zweite Akt soll jetzt im Hof stattfinden, also nur noch nicht im ganz außen, sondern schon im Hof. Und der besteht aus zwei Liedern, nämlich Geist. Das war die zweite Single, wo auch unser Musikvideo dazu im Internet zu finden ist. Und Schritte in die Stille. Das war jetzt die dritte Single. Also den Akt kann man quasi schon mal ganz anhören. Darum geht es eben um diese schon angedeuteten Vorfälle vor der Mordnacht, also noch in den Tagen davor. Eben diese Sichtung der Spuren, die zum Hof hinführen, aber nicht wieder zurück. Und die Schritte auf dem Dachboden. Also wir haben uns hier gedacht, das sind jetzt die Lieder, die mit Angst verbunden sind. Also wir haben ja vorher gesagt, wir haben jetzt nicht das Album als Ganzes geschrieben, sondern wir haben gesagt, jetzt schreiben wir den Song, sondern wir haben Riffs, also Gitarrenmelodien, Soli zum Beispiel, geordnet. Und alles, was mit der Emotion der Angst zu tun hatte, haben wir diesem Akt zugeordnet. Und dadurch ist eben Geist und Schritte in die Stille entstanden.
Ja, das war auch aus songwriterischer Perspektive interessant. Wir haben da sehr viel auch mit Effekten arbeiten können, mit diesem Klopfen, mit diesem, wie wenn eine Maus über den Dachboden läuft und man hört so leichtes Klicken einfach. Man hat diese überwältigenden Soundscapes und einfach sehr viel auch Abwechslung, einfach ganz viel dramaturgische Abwechslung und
Windgeräusche,
Aufbau,
Glocken,
ja.
Genau, Windgeräusche, Glocken, alles, was auch irgendwie diese Kälte ausdrückt, einen relativ kalten Gitarrensound, wenn ich jetzt an Geist denke.
Ist einfach Spannungsaufbau. Also dieser Akt ist quasi der klassische zweite Akt, steigende Handlung und die Spannung steigt.
Ja, auch textlich bleibt es noch auf der Ebene. Also wir haben jetzt ich bin so an diese beiden Songs rangegangen, dass Geist das Nicht-Sehen verhandelt und Schritte in die Stille das Nicht-Hören, beziehungsweise Nicht-Sehen-Wollen und Nicht-Hören-Wollen. Sprich, die Fußstapfen im Schnee, man stelle sich vor, also ich musste mich da ganz oft wirklich in diese Menschen hineinversetzen, die auf diesem Hof leben, aus dem Fenster schauen und diese Spuren sehen und sich auch schnell natürlich Rückschlüsse ziehen, was das jetzt heißt, wenn Spuren zum Hof führen, aber nicht wieder zurück. Das heißt, jemand ist gerade unter uns, ich weiß aber nicht wo oder was er will. Oder über uns.
Oder über uns.
Oder über uns. Und ja, also das wahrnehmen, aber doch nicht eigentlich, also hoffen, dass es gerade eine optische Täuschung ist, dass man es nicht wahrhaben will. Das war so ein bisschen bei Geist die Sache. Gleichzeitig haben wir aber trotzdem versucht, noch ein bisschen Storybuilding, also Setting-Building zu treiben. Character-Building würde man jetzt im Film sagen oder auch in der Literatur, dass eben diese Figuren dennoch auch greifbar werden. Wir wollen ja diese auch irgendwie Empathie mit ihnen entwickeln und so ist bei Geist eben auch noch die Großmutter dabei, die der Silly eben ein Märchen erzählt, in dem sie sich verliert träumt davon, eben diesen Geist zu sehen, den sie in den Spuren, in dem Schnee schon irgendwie gespürt hat, wahrgenommen hat. Und bei Schritte in die Stille ist es die Victoria, die in ihrem Bett liegt, nicht schlafen kann und wenige Meter über ihr diese Schritte sehr deutlich vernimmt und die Schritte, die in die Stille gehen. Also sie hört dann in dem Moment aktiv auf diese Stille, was habe ich da gerade gehört, in dem Moment, in dem sie schon wieder weg sind. Und dann verwechselt sie die Schritte, die sie gehört hat, mit ihrem eigenen Herzschlag. Und das macht sie halt wahnsinnig. Und das ist bei Schritte in die Stille dann vertont.
Genau. Der Übergang in den dritten Akt, der ist dann noch ein bisschen länger. Da gibt es dann Fragment Schlaf, ein instrumentales Fragment, wo es eigentlich darum geht, dass der Josef, das kleine Kind, das letzte Mal ins Bett gebracht wird. Und das Ende mit Flageolet-Gitarren soll auch bewusst eine Spieluhr imitieren. Und dann...
Ein Schlaflied ist
es. Ein Schlaflied, ja. Und dann geht's eigentlich schon los mit dem dritten Akt. Mit den Morden. Es fängt an mit 31.03, also einer...
Datumsangabe.
Einer Datumsangabe, dass wir jetzt wirklich an dem Datum angekommen sind. Und diese, ich sag mal, neoklassische Start ist nochmal Stimmung aufgebaut, dass die sich dann auch im dritten Akt entsprechend entladen kann, weil entladen wird hier viel in Irrlicht 1, 2 und 3. Ein Song, der, ja, je nachdem, wie man es interpretiert, ein Song ist oder drei Songs. Das ist auch eine Methode, die im Prog zum Beispiel üblich ist, dass man einfach einen Song teilt auf verschiedene Movements. Und da haben wir eben dann auch die drei, also eigentlich ist die zwei Seiten der Mordnacht leicht beleuchtet und dann, wie die zusammengeführt werden. Und da ging es eigentlich stimmungsmäßig nur darum, wirklich diese Aggression, diese Härte darzustellen, aber auch mit diesen zwischendrin
mit den Perspektiven.
Mit diesen Suspense-Momenten, dieses, wo man zwischendrin mal innehält und sich denkt und mal den Schritt rausgeht aus der Handlung.
Genau, also es sind auch, also gerade bei den Texten jetzt zu diesem Akt gibt es, glaube ich, viel zu entdecken, weil wir wieder immer auch Anknüpfungspunkte aus den Sachen, die davor kommen, wieder aufnehmen. Generell ist in dem Album auch eine große dialektische Metaphorik zu finden zwischen Licht und Schatten, Wald und Nebel und mit dem Irrlicht als Leitmotiv quasi. Deswegen ist dieser Hauptsong auch Irrlicht genannt.
Und auch Schwarz und Weiß und Rot als dieser Akzent, das auch auf dem Albumcover so farblich umgesetzt ist, was sich auch in den Titeln und den Untertiteln der drei Irrlichter widerspiegelt.
Genau, und das erste Irrlicht ist quasi aus der Perspektive der mordenden Instanz, um das jetzt mal so abstrakt zu sagen. Also wir befinden uns in dem, der Wald ist nun in den Hof gekommen, wir sind jetzt auf dem Dachboden, der Schatten, der aus dem Wald gehuscht ist, ist jetzt im Hof und er begibt sich runter, wo gleich die Sachen losgehen und es erwacht jetzt in dem Teil. Das zweite Irrlicht ist dann die, ja,
Übergangs, das Ende von Irrlicht 1 ist so alt zurückspulen, also das Riff soll auch imitieren, wie wenn man so eine VHS-Kassette einfach zurückspult, dass man dann wieder zeitlich an dem gleichen Moment ist, wo Irrlicht 1 angefangen hat, aber jetzt eben aus anderer Perspektive.
Genau, Irrlicht 2 ist aus der Perspektive von den noch lebenden Bewohnern. Es ist ein Gebet, wenn man so nennen kann, zumindest am Anfang. Also wir haben hier die Victoria, die auch spürt, es geht was los. Sie ist in der Nacht davor weggelaufen, sie ist jetzt auf dem Hof und ist verzweifelt über ihre Situation und fängt dort das Beten an. Und das letzte Opfer kommt, das war ja bis dahin noch nicht am Hof, nämlich die Magd. Die kommt jetzt erst abends, kurz wenige Stunden bevor sie ermordet wird, an den Hof, die neue. Und wird hier auch eingeführt. Sie ist eine Figur, die von außen quasi in die Welt des Hofs reinkommt und aber sofort mit eingezogen wird in diesen Nebel, der sich breit gemacht hat.
Ja.
Ja, und das sind dann eher auch zwei kürzere Songs im Vergleich zu dem dritten, weil der dritte, der war für mich persönlich der herausforderndste. Das war auch der letzte, der vom Text dann entstanden ist. Weil jetzt wollten wir natürlich weil wir ja auch noch eine Nachgeschichte in dem vierten Gang haben, auch die Morde selber dann auch irgendwie noch vertonen. Und da ist es natürlich klar, wir sind eine Metalband, wir machen halt irgendwie harte Musik, aber wir machen jetzt nicht irgendwie, ja, Blut und Tod, sondern
sind keine Gore-Band.
Keine Gore-Band. Ja, über unser Genre müssen wir dann auch nochmal kurz nochmal reden. Aber ja, an der Stelle war es eben auch mit Andeutungen unser Anliegen, diese Morde umzusetzen, halt auch natürlich mit den Riffs. Und hier wird jetzt, hier laufen alle Stricke zusammen. Also in allen Liedern, alle Lieder vorher werden irgendwie aufgegriffen. Sei es vom Text her, sei es von einem Riff her. Hier kommt alles zusammen. Hier werden quasi nach und nach die ersten Morde dargestellt und dann entwickelt sich so, wie es ja auch wahrscheinlich in echt war, so eine Art Mordrausch. Und Irrlicht 3 ist dann der Mordrausch. Also auch von den Riffs her angedeutet. Es wird dissoziiert, also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass es jetzt aus der Perspektive der mordenden Instanz ist oder aus der Perspektive des Opfers oder aus der Perspektive eines dritten Erzählers, sondern da verschwinden dann auch so ein bisschen die Grenzen. Und das kulminiert, steigert in sich auch nochmal, also es wird sehr lange diese Spannung nochmal weitergetrieben bis zum Mord an dem letzten Opfer, zum zweijährigen Josef. Und ja, so endet dann der lange Song.
Und auch der dritte Akt. Ja. Im Übergang zum vierten Akt, der heißt Fragment Weiher.
Mein persönlicher Lieblingssong.
Ein interessanter Titel, um das vielleicht kurz anzudeuten. In dem Song geht es um die Beerdigung der Opfer auf dem Waidhofener Friedhof. Der Grabstein ist auch heute noch sichtbar und besichtigbar. Der Text, das kurze Bibelzitat, ein Psalm, das ist auch der auf dem Grabstein, beziehungsweise früher auf dem Martal am Hinterkaifeckhof drauf stand. Und soll eben eigentlich so eine Art jetzt
Requiem.
So eine Art, jetzt geht's noch weiter. Also die Irrlichter sind sehr, sehr hart und man denkt sich danach, okay, jetzt ist alles tot, was kann noch passieren? Aber das ist hier nochmal so dieser Funken, wo man sagt, okay, es kommt noch was.
Genau, und der letzte Akt entsteht dann auch, also führt diesen Gedanken weiter, besteht auch nur noch aus einem einzelnen Song, Dämmerstern heißt es, der letzte Song. Der ist nochmal ganz anders, sowohl von der Musik als auch von den Texten her. Also wir haben versucht, ein bisschen diesen Seelenflug in den Himmel irgendwie anzudeuten. Also von der Musik her ist der Song, der am nächsten am Post-Black Metal dran ist, meiner Meinung nach. Das ist ja mein Lieblingsgenre. Ich bin auch sehr froh über diesen Song. Das heißt, der ist an sich sehr hart. Wir haben durchgehend Geballer im Schlagzeug und auch ein Geschredde in den Gitarren. Aber dennoch ist er sehr, sehr atmosphärisch und melodisch und harmonisch dann auch irgendwie. Und das finde ich ja das Tolle, dass das Metal dann auch eben schafft. Also
und durch diesen 6/8-Takt auch so ein bisschen tänzelnd, also einfach frei dahinschwebend, ja. Ja, wie gesagt, es ist ein sehr spezieller Song. Und ich finde es sehr schön, dass wir diesen Song am Ende noch haben, weil eigentlich das Album an sich ist sehr, sehr, ja, ist deprimierend. Also die Stimmung ist immer sehr bedrückt. Es baut Angst auf, es baut Spannung auf, es wird dann auch entladen in den drei Irrlichtern. Und dann, wenn man sagt, ja, okay, es ist eigentlich ein sehr negatives Album, kommt Abenddämmerung und bringt einem einfach nochmal diesen Funken der Hoffnung, dass man sagt, okay, vielleicht war es das noch nicht, vielleicht gibt es in einem Jenseits noch eine Fortsetzung der Geschichte, eine positivere. Und einfach diesen philosophischen Ansatz da nochmal dran zu ziehen an diese doch sehr düstere Story, das hinterlässt einen dann schon sehr versöhnlich am Ende des Albums.
Genau, die Zeit ist gestorben. Zeit im Sterben ist vorbei und danach kommt irgendwie etwas anderes. Das ist ein sehr langer Song auch. Und ja, jetzt sind wir in dieser Zeit durch diese Songs durchgegangen, durch das ganze Album. Ihr habt gemerkt, wir haben da einen ganz anderen Ansatz an uns gestellt, wie das vielleicht viele Bands machen. Und auch der Versuch, das jetzt zu verbalisieren, ist natürlich, kann am Ende nur scheitern. Deswegen, wenn ihr euch wirklich mit dem Mordfall beschäftigt, wenn ihr das jetzt interessant findet, diese Art und Weise, wie man einen Song, wie man Vertonung betreiben kann, wie man ein Konzeptalbum schreiben kann, nehmt euch die Zeit, setzt euch vielleicht abends mal hin, so stelle ich mir das tatsächlich oder so mache ich es auch selber tatsächlich noch, also bei Rebirth, bei unserem ersten Album war das was anderes, aber jetzt kann ich immer noch das Album von vorne bis hinten durchhören als Stück und mich da hineinversetzen, deswegen, ja, meiner Meinung nach ist das Album eben von vorne bis hinten zu hören. An einem Abend am 31. März kommt es eben raus. Wenn ihr sagt, Metal ist nicht so eures, dann eher dann vielleicht einzelne Songs mal rein anhören und dann auch live gerne vorbeikommen. Wollen wir zum Abschluss nochmal kurz über die Musik sagen und über die Zukunft der Band?
Ja, also uns gibt's noch. wir werden jetzt, wie gesagt, dieses Album am 11. April das erste Mal komplett live vorstellen und auch hoffentlich auch im Laufe des Sommers und im Laufe des Jahres noch deutlich mehr Gelegenheiten haben, das auch zu präsentieren live und natürlich auch währenddessen arbeiten an unserem nächsten Album.
An neuen Liedern.
An neuen Liedern oder je nachdem, für welches Prinzip wir uns dann fürs nächste Album entscheiden. Aber wir haben schon einige Ideen.
Es wird natürlich auch interessant sein, wo sich es musikalisch hin entwickelt, weil jetzt dieses alte Rebirth war halt eben ein Potpourri, kann man sagen. Zeit im Sterben ist jetzt ein komplexeres Gesamtprodukt. Und wir werden uns da auf jeden Fall auch weiterentwickeln und dann noch andere, mal schnellere Songs schreiben und so weitermachen, was uns auch gefällt. Weil wie ich ja auch schon erwähnt habe, wir sind ja jetzt nicht auf Erfolg angewiesen. Wir werden das Hobby hoffentlich noch sehr, sehr lange betreiben, auch wenn im persönlichen Bereich bei uns sich jetzt ein paar Veränderungen, sehr schöne Veränderungen ergeben werden. Und ja, mit euch hoffentlich zusammen dieses Album erstmal genießen, was jetzt auch wirklich die Ernte von 5 Jahren harter Arbeit und Leidenschaft war. Und es wird uns sehr freuen, wenn ihr ein Teil davon werdet, wenn ihr uns auf Social Media folgt, wo wir auch immer persönlichen Content liefern und euch sowieso mit allen aktuellen Informationen versorgen. Dann natürlich unsere Live-Shows, die auf immer einen Besuch wert sind, unserer Meinung nach, besonders eben am 11. April.
Genau. Mit unseren guten Freunden von Prior the End und von Silent Misery.
Die auch eine neue EP releasen in ein paar Wochen, Silent Misery.
Genau, und Prior the End feiert 10-jähriges ihres Debütalbums.
Ihres großartigen Debütalbums, The Worst Is Yet To Come. Props an der Stelle an unsere Freunde von den beiden Bands. Ja, und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Also hoffentlich spielen wir dieses Jahr noch öfter. Und werden euch weiterhin mit Musik versorgen. Also, werdet ein Teil von Kaifek, wenn ihr mögt, gebt dem Album eine Chance. Und wir sind erstmal raus an der Stelle.
Vielen Dank fürs Zuhören.